Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Diese Aussage, die begegnet mir immer mal wieder, wenn ich mit Menschen rede und wenn ich ihnen die Frage stelle, wie geht es dir? Ich hatte ja schon schlimmere Zeiten, muss man ja ganz klar sagen. Oder, na gut, was soll's? Klagen nützt doch alles nichts. Oder, ach, wenn ich da nur die schlimmen Bilder aus Afrika oder dem Nahen Osten sehe, ach, verglichen damit geht's mir doch eigentlich sehr gut. So begründet man das häufig. Man will damit ausdrücken, ja, also so ein paar Probleme habe ich natürlich schon, aber das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren. Entweder, weil ich denke, dass ich dazu kein Recht habe, weil ich vielleicht genau weiß, an meinen Problemen ist nur einer schuld und das bin ich. Oder weil ich mich nicht in den Mittelpunkt drängen will. Oder weil es mir tatsächlich gut geht. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Das ist eine an sich sehr lobenswerte Haltung. Vielleicht haben wir ja schon Erfahrungen mit denjenigen gemacht, die viel zu viel klagen. Und so wollen wir ja nicht rüberkommen. Und deshalb will ich diese Einstellung oder vielleicht auch all die guten Dinge, die uns widerfahren und die wir genießen, die will ich gar nicht kleinreden. Und dennoch kommt in mir manchmal diese Frage auf, ob wir uns damit nicht vielleicht auch etwas vorspielen. Ich frage mich, ob wir nicht doch so manche Gründe zum Klagen hätten. Ich frage mich, ob wir nicht doch ausreichend Leid kennen und daher am liebsten innerlich ständig klagen würden. Lasst mich mal ein paar Lebensbereiche und Beispiele zur Anschauung durchgehen. Wie wir das gewohnt sind von so vielen Promi-News und doch irgendwie überraschend, ging vor wenigen Wochen diese eine Neuigkeit durch die Medien. Entertainer Thomas Gottschalk hat sich von seiner Frau getrennt. Nach 46 Jahren Ehe. Aufgrund einer 12 Jahre jüngeren Freundin. Und noch Ehefrau Thea, so hört man das aus dem Umfeld, der geht es verständlicherweise nicht besonders gut. Jetzt kann man auf so eine Nachricht unterschiedlich reagieren. Thomas Gottschalk verurteilen wäre eine Möglichkeit. Man könnte sagen, ist ja bei allen Promis so. Oder, naja, immerhin hat 46 Jahre gehalten. Wir könnten dieses Leid, das anderen Menschen widerfährt, das könnten wir bedauern. Aber darum geht es nicht. Erinnert uns dieses Beispiel an etwas? Ist es denn bei uns so viel anders? Schmerz in Beziehungen, das sollte uns bekannt vorkommen. Vielleicht gibt es tatsächlich in unserem Leben diesen Partner, der plötzlich jemand anderes an seiner Seite hat. Aber auch so schlagen wir uns ja schon mit Problemen in Beziehungen herum. Da sind die Ehestreitigkeiten, die Sorge um die Kinder, da sind die Probleme mit den Freunden. Ach, und das ist ja noch längst nicht alles. Das sind vielleicht die Kinder, die uns belächeln, weil wir an Jesus glauben. Da ist der Bruder, da ist die Schwester, die der Familie ständig Probleme bereitet. Da sind die Eltern, die uns aus ihrer Familie verbannt haben, weil ihnen irgendetwas nicht passte. Und wenn es immer nur die anderen wären. Ich merke doch auch, wie ich Anteil an manchen Situationen habe, wie ich anderen schade, ihnen misstraue, falsche Äußerungen treffe, die ich wieder bereue. Was auch immer es ist, es kann vermutlich niemand sagen, dass er es nicht kennt, dieses Leid in zwischenmenschlichen Beziehungen. Was arbeiten wir uns nicht ab? Wir sind frustriert, wir sind enttäuscht, wir sind verletzt. Wir hätten doch eigentlich ausreichend Grund zum Klagen. Ein anderes Beispiel. Vielleicht kennen manche von uns Brennan Manning. In der Bibelstunde habe ich ihn mal erwähnt. Das war ein Priester, der großartige, berührende, von Gott gesegnete Vorträge gehalten und Bücher geschrieben hat, der aber Zeit seines Lebens mit einer Alkoholabhängigkeit zu tun hatte. War er kein richtiger Christ? Nur ein Betrüger, ein Irrlehrer? Vermutlich eher nicht. Wieder schauen wir auf unser eigenes Leben und wir merken ganz schnell, mein Leben ist voll von diesen Dingen, die die Bibel Sünde nennt. Das muss gar keine Alkoholsucht sein. Aber die Zahl der Abhängigkeiten, der schlechten Gewohnheiten, der regelmäßig falschen Entscheidungen, die ist einfach groß. Wir schauen auf unser Leben zurück, vielleicht auf das letzte Jahr, vielleicht auch nur auf die letzte Woche. Und wir merken, was wir nicht alles an Unfug fabrizieren. Wir schaden uns, wir schaden anderen durch unsere Entscheidungen, durch unsere Taten. Und wer von der Bibel her kommt, wer Christus nachfolgt, der merkt, letzten Endes schaden wir vor allem Gott und seinen Vorhaben. Wir sind ihm untreu. Wir drehen uns nur um uns selbst. Wir sind gefangen in einem Leben, das alles zum Mittelpunkt macht, nur nicht Gott und das, was er sich eigentlich wünscht. Abhängigkeiten, unsere Schuld und Sünde, wir hätten ausreichend Grund zum Klagen. Noch ein Beispiel. In meinem Dienst als Pastor, da erfahre ich ja immer wieder, mit was Menschen so zu kämpfen haben. Und nicht nur in Bezug auf ihre Beziehungen oder auf ihren Glauben, sondern auch körperlich. Da ist die eine Person, sie gehört nicht zu unserer Gemeinde, die gerade mit einem sehr starken Krebsleiden kämpft. Eine Diagnose folgt auf die nächste. Man dachte, der Krebs sei weg, doch nun ist er wieder da. Was könnten wir nicht alles an solchen Geschichten aufzählen? Von Menschen, die wir kennen oder aus unserem eigenen Leben, da sind die Menschen, die mit schlimmen Krankheiten zu kämpfen haben. Diejenigen, wo nach dem Schlaganfall noch der Herzinfarkt kommt. Wer von uns selbst das noch nicht erlebt hat, der wird doch zumindest schon mit dem einen oder anderen gekämpft haben, chronische Krankheiten, körperliche Schmerzen, die einfach nicht weggehen wollen, die uns an unserem normalen Alltagsleben hindern. Und selbst wenn es nur die alljährliche Grippe ist, wir wissen doch nur zu gut, wie elend man sich fühlen kann, wenn man, wie wir so sagen, flach liegt. Wir kennen Krankheiten bei anderen Menschen und auch bei uns und auch an ihnen arbeiten wir uns ab. Und wenn wir ehrlich sind, wir hätten doch wirklich ausreichend Grund zum Klagen. Und lasst es mich noch auf die Spitze treiben. Kürzlich tauchte eine Nachricht auf in der Öffentlichkeit, mit der ich gar nichts anfangen konnte, weil ich damals noch gar nicht gelebt habe. Aber offensichtlich hat man neue Hinweise bekommen auf die vor 43 Jahren verschwundene Monika, die im Alter von 12 Jahren aller Voraussicht nach umgekommen ist oder gar getötet wurde. Das alleine ist schon schlimm genug. Aber durch die Medien konnte man tatsächlich auch erfahren, wie das mit ihrer Familie weiterging. Monikas Mutter starb nur 3 Jahre nach dem Verschwinden der Tochter. Und der Vater noch einmal 2 Jahre später. Und wie ein Bruder von dieser Monika mitteilte, starben beide Eltern an einem gebrochenen Herzen. Wir dürfen sicherlich dankbar sein, wenn wir das so noch nicht erfahren haben. Aber viele von uns, die werden genau wissen, was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Einige von uns, die mussten das kürzlich erfahren. Wir haben das hier erwähnt. Ich habe das vorher vor dem Gottesdienst mit Theresa besprochen. dass ich auch an dieser Stelle sagen darf, dass ihre Mutter vor kurzem verstorben ist. Wir kennen das. Und an dieser Stelle, Theresa, auch unser Beileid als Gemeinde. Wenn jemand möglicherweise viel zu früh stirbt, wenn er Erinnerungen hinterlässt, die uns nicht über den Verlust hinwegtrösten können, das kennen wir. Es gibt unerklärliches, unfassbar schmerzendes Leid in dieser Welt, gerade dann, wenn es um den Tod von Menschen geht. Wenn wir so etwas erlebt haben oder damit zu kämpfen haben, dann haben wir erst recht Grund genug zum Klagen. Ich habe mich bewusst entschieden, diesen ersten Teil dieser Predigt ausschließlich mit dieser Wucht an negativen Dingen zu beginnen, die wir ja kennen. Aber genau hier ist der Punkt. Wir kennen das. Ich habe gar nichts Neues erzählt. In einer Welt, wo wir uns so schnell mit Fernsehen, mit sozialen Medien, vielleicht aber auch mit anderen Menschen, mit Freundschaften, auch mit so manchen Festen und Feiern, mit gutem Essen und Getränken, mit all dem ablenken können. Da müssen wir manchmal tatsächlich daran erinnert werden, was uns in unserem Leben und in unserem Alltag eigentlich Leid bereitet. In einer Welt, in der es häufig als bewundernswert gilt, wenn jemand sich eben gar nicht beklagen kann, wenn er das so schnell einfach wegsteckt, da müssen wir manchmal erst wieder lernen zu klagen, zu weinen, zu trauern und diese ganze Last zu spüren. Und dazu müssen wir wissen, was wir eigentlich zu beklagen haben. Und das sollte jetzt deutlich geworden sein. Es gibt so unzählige Gründe zum Klagen, Gründe, an denen natürlich nicht nur unsere Umwelt oder andere Menschen schuld sind, sondern immer wieder auch wir selbst. Und wir müssen diese Last nicht nur wissentlich kennen oder benennen können, sondern manchmal müssen wir sie auch tief in uns spüren. Denn nur so wird das, woran wir heute an Karfreitag uns erinnern, wird es von Bedeutung für uns und für unser Leben. Da ist dieser Jesus. Was waren sie ihm nicht alle hinterhergerannt? Klar, mit den Schriftgelehrten, mit den Religiösen, manchmal natürlich auch mit seinen Jüngern, da war er schon auch so in Diskussionen aneinander geraten. Aber letzten Endes, klar, da war die Menge, die war ihm wohlgesonnen. Was hatten sie ihm nicht vor einer Woche noch zugejubelt beim Einzug nach Jerusalem? Seine Jünger, die waren bei ihm gewesen, die hatten das Passamahl gefeiert. Petrus, der war bis an die Zähne bewaffnet gewesen und bereit für Jesus im Kampf zu sterben, falls irgendjemand dem Jesus was Böses wollte. Man konnte eigentlich nicht sagen, dass Jesus hier schlechte Beziehungen gehabt hat. Und nun hängt er am Kreuz. Zuvor hatten die Jünger ihn im Stich gelassen. Da war der Verrat durch Judas gewesen, die Flucht aus dem Garten Gethsemane, die Verleugnung durch Petrus. Und seine Feinde, von den Römern bis zu den jüdischen Gelehrten, die hatten nichts als Hohn und Spott übrig für ihn. Viele Jahrhunderte vor diesem Ereignis hatte Jesaja das schon vorhergesagt. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Oder auch er war der Allerverachtetste, sagt Jesaja. In diesem Text, den wir gelesen haben, über den Gottesknecht, über Jesus Christus. In den Kulturen des Nahen Ostens ist es das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man ausgelacht und verspottet wird. Man ist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Und hier am Kreuz wird Jesus Christus zu dem Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen nicht nur unter den Juden, sondern auch vor Gott. Dieses Kreuz der Schande, so nannte, so können wir das im 5. Buch Mose lesen, das zeigte eindeutig, dass Jesus in diesem Moment in voller Härte spürte, was es bedeutet, von Menschen und von Gott verachtet zu sein. Dieses Zerbrochene, das wir in unseren Beziehungen zu anderen Menschen und zu Gott erleben, das erlebte Jesus auch. Genauso wie wir hatte Jesus allen Grund zum Klagen. Was hatten die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten nicht versucht, Jesus in die Falle zu locken? Mit Fangfragen wollten sie ihn bekommen. Sie wollten ihn dazu kriegen, dass er sich negativ über die Römer äußerte. Keine Chance. Mit den Menschen ging Jesus sehr gut um. Er heilte sie, er lehrte aus der Heiligen Schrift, er tat Wunder, er ging gegen keine Person gewaltsam vor. Er hielt die Gebote und er legte sie schriftgemäß aus. Bei Jesus fand sich keine Schuld. Am Ende reichte es nur zu diesem vagen Vorwurf der Gotteslästerung. Heute überrascht uns das nicht mehr. Jesus, wir wissen das, er war ohne Sünde. Im 2. Korintherbrief lesen wir, dass Jesus von keiner Sünde wusste. Er kannte das nicht. Aber, so heißt es weiter, Gott machte ihn für uns zur Sünde. Das ist das, was wir hier bei Jesaja gelesen haben. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Der Herr warf die Sünde auf ihn. Die Juden, die waren davon überzeugt, dass hier ein Sünder hing. Ein Gotteslästerer, von Gott verachtet und deshalb gerecht bestraft. Jesus lernte hier am Kreuz kennen, was es bedeutet, wenn ein Mensch unter der Last seiner Sünde leidet. Die Schmerzen, die Jesus hier körperlich und seelisch erfuhr, sind die Schmerzen, die wir empfinden, wenn wir versagt haben, wenn wir uns unverzeihliche Fehltritte erlaubt haben, und wenn wir aus den Ketten der Abhängigkeit nicht herauskommen. Und Jesus hatte allen Grund zum Klagen. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus Kranke heilt. Zum Beispiel die Schwiegermutter von Petrus vom Fieber, den Bartimäus von seiner Blindheit und die Leprakranken vom Aussatz. Er selbst, zumindest soweit wir das anhand der biblischen Berichte wissen, hatte offensichtlich mit keiner größeren Krankheit zu kämpfen. Doch hier am Kreuz, da spürte er, was es bedeutet, wenn ein Mensch körperlich verletzlich ist. Wenn dieser Körper, den wir haben, Schmerzen ertragen muss, wenn Wunden nicht heilen, wenn vielleicht Angst und Sorgen unseren Körper und unsere Seele schwach machen, siehe im Garten Gethsemane, wo Jesus voller Sorge und Angst betete. Und erlebte das, wenn der Mensch seiner Vergänglichkeit direkt gegenübersteht. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wer an die Kreuzigung denkt, der hat vielleicht genau diese körperlichen Schmerzen vor Augen, die Jesus gehabt haben muss. Und auch wenn wir heute natürlich besonders betonen, dass Jesus die Sünde für uns trug, dass das die zentrale Botschaft ist, So sehr das wahr ist, so sehr dürfen wir doch auch genau diese körperlichen Schmerzen nicht ausklammern. Sie sind Folge der Sünde und uns allen bestens bekannt. Jesus gefoltert, mit Fäusten geschlagen, durchbohrt an Händen und Füßen, auf dem Kopf eine Dornenkrone. Er hatte allen Grund zum Klagen. Jesus hatte in seinem Leben bei Johannes dem Täufer schon gesehen, was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch, dazu noch sein Cousin, viel zu früh aus diesem Leben scheiden musste. Und nun am Kreuz musste seine Mutter mit ansehen, wie sich nicht, wie damals üblich, ihr Sohn um ihre Beerdigung kümmerte, sondern wie sie ihn und seinen Tod beweinen musste. Jesaja kündigte an, Jesus sollte sterben. Inmitten von anderen Übeltätern, die mit ihm gekreuzigt wurden. Er starb. Er war richtig tot. Sein Leben war vorüber. Zu Ende. Nicht nur wir erfahren den Tod und leiden unter ihm in dieser Welt, sondern Jesus Christus, Gott selbst, erfährt den Tod. Was es heißt, wenn die Kraft weg ist, wenn alles vergangen und vorüber ist. Jesus, könnte er denn noch sprechen, stand Karfreitag. Er hätte genug Grund zum Klagen. Doch Jesus klagt nicht. Obwohl er allen Grund zum Klagen hat, noch viel mehr als wir, weil ihm ja hier alle Arten von Leid begegnen und auf ihm die Last der gesamten Welt liegt, klagt er nicht. Ja, da ist dieses: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eine Aussage, die zu seiner Situation gehört. Aber sie zeigt eben diese Gottverlassenheit, die er erleben muss. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesaja trifft auch hier die richtige Vorhersage. Doch warum tut Jesus das? Macht er das so als Adrenalinkick? Einfach um mal zu sehen, wie es sich so anfühlt, als Mensch zu leben und zu leiden? Nein. Bei allem, was wir mit Jesus hier gemeinsam haben, erlebte er dies nicht einfach nur, wie wir es erleben, sondern er erlebt es für uns und wegen uns. Für unsere Missetat, für unsere Sünden, unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Wir gingen in die Irre, die Missetat seines Volkes. Jesaja 53 hatte das schon erkannt. Jesus trägt hier die Konsequenzen der Untreue, der Sünd und Gottlosigkeit aller Menschen inklusive seines Volkes Israels. Er trägt, oder besser, er trägt das genannte Leid wegen uns und für uns. Wir sind Verursacher und Leidtragende gleichermaßen. Jesus dagegen ist Leidtragender und Erlöser. Denn Jesus trägt nicht nur das Leid, damit wir es so ein wenig leichter haben oder damit wir unser Leben einfach und problemlos weiterleben können. Jesus stirbt, damit all das beklagenswerte Leid, das wir erwähnt haben, unsere bemitleidenswerte Situation nicht unser Problem bleibt, sondern damit sich Gott selbst darum kümmert. Jesus stirbt, damit die Last des Menschen nicht mehr im Wege steht, zum Vater zu kommen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist der Schlüsselsatz des gesamten Kapitels bei Jesaja. Wir müssen uns nicht mehr schämen, wegen unseres Verhaltens von Gott ausgeschlossen zu sein. Wir haben Frieden mit ihm. Wir müssen nicht panisch die Flinte ins Korn werfen, weil uns unsere Schuld erdrückt und die Abhängigkeiten fesseln. Die Schuld, die erdrückt nicht mehr uns. Wir haben Frieden mit Gott. Die Abhängigkeiten, sie fesseln nicht mehr uns, sondern sie nageln Jesus ans Kreuz. Wir haben Frieden mit Gott. Unsere Krankheit, unsere Vergänglichkeit, der Tod, sie müssen uns nicht immer und für immer und ewig Angst einjagen. Die Wunden Jesu, sie sorgen für Heilung. Schon hier und jetzt und definitiv in Ewigkeit. Verstehen wir, was hier am Kreuz geschehen ist? Der Mensch hat unzählige Gründe, um zu klagen. Wir haben unzählige berechtigte Gründe, um zu klagen, zu weinen, verzweifelt zu sein. Und Gott wendet sich nicht davon ab, sondern macht es zu seinem eigenen persönlichen Anliegen. Doch er identifiziert sich nicht nur mit dem, was uns quält, sondern er kann damit, im Gegensatz zu uns, damit umgehen. Jesus würde, so weiß es schon Jesaja, das Licht schauen. Was das wohl bedeuten könnte nach Jesu Tod? Jesus stirbt, weil er weiß, dass die Menschen nur dann eine Zukunft haben, wenn Gott sie mitten in dem Leid, in dem sie sind, abholt. Wo auch immer du heute Morgen stehst in deinem Leben, ob diese beschriebenen Situationen des Leides auf dich zutreffen oder dich ganz andere Situationen belasten. Jesus hat sich in die tiefste Tiefe des Menschen begeben, bis zu dem Punkt, an dem er Gott zurief, warum er ihn denn verlassen hätte. Und weil Jesus das getan hat, weil er zu Gott rief, dürfen wir zu Jesus rufen. Jesus findet dich, wo auch immer du bist. Deswegen darfst du zu ihm kommen und ihm all dein Leid klagen. Wir haben Grund zu klagen, und die beste Adresse dafür ist Jesus Christus, der diese Gründe, dieses Leid kennt. Du darfst es zu ihm herausschreien, herausweinen, einen verzweifelten Ruf zu ihm schicken, ihm das Leid hinlegen und ihn um Hilfe bitten. Wir werden jetzt ein Lied hören. Und diesem Lied beschreibt es sehr genau, dass dieses Leid in unserem Leben, das manchmal so überwältigend ist, nicht bei uns bleiben muss, sondern bei demjenigen landen darf, der Hoffnung für die Hilflosen ist und durch den wir Frieden mit Gott haben. Und auf deinem Platz hast du einen Stift und eine Karte gefunden. Und während du das Lied hörst und auch in den Minuten danach, wo die Musik noch etwas weiterspielt, da darfst du auf diesen Zettel, wenn du möchtest, das aufschreiben, was du zu Jesus herausschreien, herausrufen, herausweinen möchtest. Welches Leid hast du gerade zu beklagen? Schrei es heraus zu Jesus, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.